Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Wer bisher das häusliche Arbeitszimmer in der Steuererklärung absetzen wollte, musste allerhand Voraussetzungen erfüllen, um das Finanzamt davon zu überzeugen. Separater Raum, fast nur zum Arbeiten, am Schreibtisch eingerichtet und der Nachweis, dass man wirklich viel von zu Hause aus arbeitet. Wer in Zeiten von Corona im Homeoffice nur den Küchentisch nutzen kann, der geht bei diesem Modell garantiert leer aus. Doch, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, haben sich die Finanzpolitiker im Bundestag von CDU und CSU und SPD auf eine Art neue Homeoffice-Pauschale verständigt. Einzelheiten gleich. Schwanger sein in Corona-Zeiten, das ist eine große Herausforderung für die werdenden Eltern, die Mütter, aber auch für Hebammen und Krankenhäuser. Wir berichten über besondere Regeln für besondere Umstände. Dürre, Schlammlawinen, verseuchtes Trinkwasser. In Kalifornien ist es zwar ruhiger um die Waldbrände geworden, aber Fakt ist, sie setzen verhängnisvolle Teufelskreise in Gang, die erst auf den zweiten Blick sichtbar werden. Und zurück nach Deutschland. Ein Feldversuch in Würzburg hat gezeigt, Alleen aus nur einer Baumsorte sind in Zeiten der Klimaerwärmung für Städte keine Optionen mehr. Ja, und zuletzt dann der Blick in den Verbrauchertipp. Der dreht sich heute um Saugroboter, die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen hat. Wer bisher das häusliche Arbeitszimmer in der Steuererklärung absetzen wollte, der musste allerhand Regeln befolgen, damit das Finanzamt überhaupt seinen Anspruch anerkannte. Doch, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, haben sich jetzt die Finanzpolitiker im Bundestag auf eine Art neue Homeoffice-Pauschale verständigt. Aus Berlin, Björn Dahke.
Wer zu Hause arbeitet, spart sich zwar die Fahrtkosten, dafür steigen aber zum Beispiel die Rechnungen für Strom und Heizung. Deshalb sollen Arbeitnehmer in der nächsten Steuererklärung 5 Euro pro Tag angeben können, maximal 600 Euro pro Jahr. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand am Küchentisch arbeitet oder in einem extra Arbeitszimmer. CSU-Finanzpolitiker Brehm sieht darin eine flexible Antwort auf die verkrustete Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer. Der FAZ sagte er, die geplante Pauschale sei unbürokratisch und leicht nachvollziehbar. Die Finanzminister aus Hessen und Bayern hatten die Homeoffice-Pauschale im September vorgeschlagen. Das Bundesfinanzministerium rechnet laut dem Zeitungsbericht damit, die Bürger um 1 Milliarde Euro zu entlasten. Allerdings ist noch nicht klar, ob die Homeoffice-Pauschale zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag gewährt wird oder ob sie Teil der Werbungskosten ist. Dann würden nur die profitieren, die schon mehr als 1.000 Euro von der Steuer absetzen.
Das heißt, man sollte sich nicht zu früh freuen. Es gibt noch allerhand Diskussionen über diese neue Idee für eine Pauschale für Homeoffice. Björn Dahke war das aus Berlin. Im Moment sind wir ja alle angehalten, Kontakte so gut wie es geht zu vermeiden. Also eben im Homeoffice arbeiten, keine Feierveranstalten, keine Restaurants. Es gibt aber Situationen, da lässt sich der persönliche Kontakt gar nicht vermeiden. Etwa, wenn man schwanger ist und ein Kind bekommt. Da sind die Frauen auf eine persönliche Betreuung durch eine Hebamme oder Ärztin angewiesen, vor, während, nach der Geburt und wenn die Babys auf der Welt sind. Och, wie findet in so einer Situation die Geburtsvorbereitung eigentlich statt? Was müssen Frauen über eine Geburt in der Klinik wissen? Und was sollen die Partner beachten? Britta Mersch hat mit einer Hebamme gesprochen und einer Frau, die Ende Oktober Zwillinge zur Welt gebracht hat.
Wir Hebammen nehmen natürlich eine große Verunsicherung wahr bei den Frauen. Und da geht es im Wesentlichen um zwei Dinge. Einmal natürlich die individuelle Sorge, man könne sich jetzt mit Corona anstecken. Und das Zweite ist aber auch dann die Situation in den Kliniken.
Karin Dannhauer arbeitet als Hebamme in Berlin. Sie betreut Frauen während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Der persönliche Kontakt ist ihr wichtig, natürlich mit Schutzmaßnahmen. Für Hausbesuche nutzt sie FFP2-Masken. Auch Geburtsvorbereitungskurse führt sie in ihrer Praxis durch. Sie lüftet regelmäßig. Alle müssen Masken tragen, wenn sie nicht an ihrem Platz sind. Außerdem müssen alle Teilnehmenden einen Corona-Schnelltest machen.
Da kann ja durchaus mal ein präsymptomatischer oder ein asymptomatischer darunter sein. Und deshalb gibt es bei mir zusätzlich die Schnelltests. Und darauf haben sich die Frauen eingelassen. Das fanden die total super. Das ist natürlich Bedingung einer Kursteilnahme. Aber die Frau sucht sich aus, ob sie sich dann bei mir anmelden möchte oder nicht. Und die meisten Frauen schätzen das sehr. Das ist aber nicht gängig.
Jede Hebamme entscheidet selbst, wann sie eher auf Videoberatungen setzt oder Hausbesuche ermöglicht. Doch bei Vorsorgeuntersuchungen oder wenn Frauen die Kinder zur Welt bringen, lässt sich der persönliche Kontakt zu Hebammen oder ÄrztInnen gar nicht vermeiden. Dorothee ist 37 Jahre alt und hat Ende Oktober Zwillinge zur Welt gebracht. Karin Dannhauer ist ihre Hebamme.
Und sie hat uns schon bei dem ersten Kind betreut und sie ist schon auch ein sehr persönlicher Typ und das hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob wir das digitalisieren sozusagen.
Die Wochen vor der Geburt waren für Dorothee mit vielen Sorgen verbunden. Zwei Krankenhäuser kamen für sie in die engere Auswahl und viele Fragen kreisten ihr durch den Kopf.
Wie ist denn das? Darf mein Mann mit in den Kreissaal? Gibt es Familienzimmer? Wie ist das mit den Besuchsmöglichkeiten?
Wenn Frauen zur Geburt in den Kreissaal kommen, wird bei ihnen routinemäßig ein Corona-Test durchgeführt. Außerdem müssen sie und ihre Partner einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Doch unter der Geburt nehmen viele Frauen den Mundschutz ab. Sie fühlen sich sonst zu eingeschränkt. Die Hebammen legen dann zusätzliche Schutzkleidung an. Neben Masken und Handschuhen zum Beispiel ein Gesichtsvisier und einen Kittel. Denn auch sie müssen geschützt werden, sagt Karin Dannhauer.
Also Frauen sprudeln nur so vor Aerosolen bei einer guten, glatten und gesunden Geburt, sondern die Hebamme nimmt das auf ihre Kappe, weil die Hebamme weiß, das ist jetzt blöd. Unter der Geburt kann man einfach nicht vernünftig eine Maske aufhaben. Deshalb sind wir so nett sozusagen und erlauben den Frauen, dass sie keine Maske aufhaben dürfen.
Ist das Kind dann auf der Welt, setzen die Frauen ihre Masken wieder auf.
So sind einfach so die ganzen Leitlinien in den Kliniken, irgendwas müssen die da ja irgendwie festlegen. Natürlich ist das alles mit Logiklücken behaftet.
Ob und wie lange die anderen Elternteile ihre Babys nach der Geburt sehen dürfen, ist in den Kliniken unterschiedlich geregelt. Karin Dannhauer hat bei verschiedenen Hebammen aus ganz Deutschland nachgefragt.
Die häufigste Variante ist im Moment, die PartnerInnen dürfen mitkommen in den Kreissaal und dort die Geburt begleiten. In fast allen Kliniken ist es weiterhin so, dass die Besuche auf der Wochenbettstation eingeschränkt sind. Das heißt, sie sind gar nicht möglich derzeit oder sowas wie eine Stunde am Tag oder so dürfen die Männer zu Besuch kommen.
Karin Dannhauer würde sich andere Lösungen wünschen. Möglichkeiten gäbe es, sagt die Hebamme, etwa mit Schnelltests. Doch um die in den Kliniken umzusetzen, fehle das Personal.
Für so 12 Schnelltests braucht man schon auch eine Stunde und man muss die alle beschriften und sozusagen eine Orientierung behalten und so. Wer macht das in einem Krankenhaus? Man kann ja nicht in einem Haus, das weiß nicht, 300, 400 Betten haben die, da kann ja nicht jetzt jemand an der Pforte stehen und mal eben 300 Schnelltests abnehmen. Also sicher übertreibe ich jetzt, aber es muss ja irgendwie auch dafür eine Lösung geben.
Damit die Frauen auch nach der Geburt die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Denn sie würden davon profitieren, sagt Dorothee, die Zwillinge bekommen hat.
Auf jeden Fall wäre es gut, wenn die Väter mit dabei wären. Also wenn die Väter auch im Frühwochenbett präsenter sein können. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft sind, um die Männer da mehr einzubinden und die Möglichkeit zu geben, ihre kleinen Kinder und Babys auch von Anfang an kennenzulernen und die Frau und die Kinder dabei zu unterstützen, in der Welt anzukommen.
Eine Schwangere berichtet Britta Mersch über Schwangersein und auch Entbinden in Corona-Zeiten. Und alle unsere Beiträge finden Sie auch auf unserem Wirtschaftsportal unter www.deutschlandfunk.de, Sendung Umwelt und Verbraucher. Um die Waldbrände in den USA ist es ruhiger geworden, was nicht heißt, dass nicht erneut Häuser durch Brände zerstört werden. Unterschätzt werden zudem häufig die Folgen der Brände. Für die Regionen stehen sie für zahlreiche weitere Schäden, die sie nach sich ziehen. Aus New York, Heike Wipperfürth.
Häuser, Autos, Wasserleitungen, alles verbrannt. Und dann erhielten die Einwohner des Städtchens Boulder Creek in Kalifornien noch eine Schreckensnachricht. In ihrem Trinkwasser wurde giftiges Benzol entdeckt, ein Beiprodukt der verheerenden Flächenbrände im Westen der USA, die bis jetzt 3,2 Millionen Hektar Wald- und Wohnfläche in Schutt und Asche legten, sagt Andrew Welton, Professor für Umwelt- und Bauingenieurwesen an der Purdue-Universität in Indiana.
When wildfires approach communities,
wenn die Waldfeuer auf Wohngegenden übergreifen, beschädigen sie die Infrastruktur. Hydranten, Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserspeicher und unterirdische Wasserleitungen aus Kunststoff, die besonders anfällig für Brandschäden sind. Selbst wenn die Flammen noch mehrere Meter entfernt sind, kann die Hitze den Kunststoff zersetzen. So hat die Wasserverseuchung durch Waldfeuer in einigen Gegenden schwerwiegende Folgen. Das Problem wurde ignoriert. Bis 2017. Nach einer unvorstellbaren Feuerwalze wurde das Trinkwasser des Städtchens Santa Rosa im Weingebiet Sonoma zum ersten Mal auf Benzol untersucht. Aber nur, weil sich ein Einwohner über seinen stechenden Geruch beschwert hatte. Das Ergebnis? Viel zu hohe Werte von Benzol und anderen toxischen Schadstoffen wie Naphthalin und Methylchlorid. Ein Jahr später wurde die Chemikalie auch im Wasser der kalifornischen Kleinstadt Paradise entdeckt, nachdem 19.000 Gebäude in einem Feuersturm verbrannten. Benzol kann viele Schäden hervorrufen und im schlimmsten Fall Atemlähmung oder Leukämie auslösen. Bewohner der betroffenen Orte wurden zwar aufgefordert, kein Leitungswasser zu trinken oder damit zu kochen, ein Schutz sei das aber nicht, warnt Andrew Welton und erklärt die Wirkung dieser Kohlenwasserstoffe. Es handelt sich um sogenannte flüchtige Chemikalien. Sie verdunsten, wenn man warm duscht, und wenn man sie dann einatmet, können sie zum Gesundheitsrisiko werden.
That would increase your exposure, your dose.
Noch rätseln Wissenschaftler über die Ursachen, vertreten aber zwei Thesen. Entweder saugten drucklose Wassersysteme benzolhaltigen Rauch und andere Schadstoffe aus der Luft in die Trinkwasserrohre, oder die Schadstoffe werden beim Schmelzen bzw. Verbrennen der Kunststoffrohre freigesetzt. Eine Behauptung, welcher die US-Hersteller von Kunststoffleitungen heftig widersprechen. Doch für Fernando Rosario Ortiz, Professor für Umwelt- und Bauingenieurwesen an der Universität von Colorado in Boulder, ist die Sache klar. Die verbrannten Plastikrohre in Paradise sind doch Anzeichen dafür, dass das Material möglicherweise das Wasser verseucht hat. Während Andrew Welton auf standardisierte Wassertests nach jedem Feuer pocht, um alle Schadstoffe zu entdecken, sorgen sich seine Kollegen um etwas ganz anderes. Weniger Wasser in Stauseen aufgrund der Feuerinfernos. So verlor der Gibraltar-Stausee in der Nähe von Santa Barbara nach der Ablagerung von Geröll und Asche aufgrund von Waldfeuern in den letzten 20 Jahren 50% seines Fassungsvermögens. Hinzu kommt, Waldbrände können Wasserscheiden in versteckte Bomben umwandeln. Joel Sankey, ein Geologe bei der US-Bundesbehörde Geological Survey in Arizona. Nach einem Großfeuer kann es zu einem Erdrutsch kommen. Große Massen von Brandrückständen, Gestein und Wasser stürzen ins Tal und zerstören Häuser und Gemeinden. So geschehen im kalifornischen Montecito. Dort kam es nach einem Feuer in dem Grenzverlauf zwischen zwei benachbarten Flusssystemen zu einem Regenguss. 23 Menschen und 40 Gebäude wurden von einer riesigen Schlammlawine begraben. Wie soll das alles weitergehen? Die Aufräum- und Reparaturarbeiten sind so teuer, dass betroffene Gemeinden sie sich kaum leisten können. So lehnte das Städtchen Paradise den Bau eines nagelneuen Wasserversorgungssystems aus Kostengründen ab. Aber die Stadt ließ im alten System die kontaminierten Wasserrohre ersetzen. Kostenpunkt für den fast 2 Jahre langen Arbeitsaufwand: $150 Millionen. Während Boulder Creek 10 Millionen Dollar auftreiben muss, um verseuchte Wasserzähler und Speicher auszutauschen, fließt im Ferienort Detroit im US-Bundesstaat Oregon nach einem Flächenfeuer seit 2 Monaten überhaupt kein Wasser mehr aus dem Hahn, sagt Andrew Welton.
Out in Detroit, Oregon, the
fire. Im September hat ein Feuer die städtische Wasseraufbereitungsanlage und die gesamte Infrastruktur völlig zerstört. Wasser aus dem See kann nicht mehr in die Anlage transportiert werden. Das ganze Wasserversorgungssystem steht ohne Wasser da. Waldbrände werden als Folge der Klimaerwärmung immer häufiger und heftiger auftreten. Dennoch wird in den wildfeuergefährdeten Gebieten fleißig weitergebaut. In Kalifornien könnte sich die Zahl der potenziell von Bränden bedrohten neuen Häuser laut dem Nachrichtenportal CalMatters bis zum Jahr 2050 um 1,2 Millionen erhöhen. Die Feuerkrise bewirkt eine Wasserkrise und die Wasser eine Feuerkrise. Ein Teufelskreis.
Heike Wipperfürth berichtete aus den USA. Zurück nach Deutschland. Linde, Kastanie, Ahorn. Allesamt nicht wegzudenken aus unserem Stadtbild. Doch der Klimawandel, die Erwärmung, vor allem ausbleibende Niederschläge, machen den traditionellen Baumarten in der Stadt schwer zu schaffen. Viele Bäume treiben nicht mehr richtig aus, vertrocknen über die Jahre, müssen am Ende gefällt werden. Bayerische Forscher suchen deshalb in einem groß angelegten, über 12 Jahre laufenden Projekt nach Alternativen für Linde und Co. Sie testen, ob exotische Baumarten wie Ginkgo oder Eisenholzbaum besser mit der Klimaerwärmung klarkommen. Unser Reporter Christoph Kersting ist für eine Bilanz nach Würzburg gefahren.
Man muss schon etwas genauer hinsehen, um zu erkennen, irgendetwas ist anders an diesem Straßenzug in einem Würzburger Gewerbegebiet. Einige der Bäume am Straßenrand sind verkabelt. In vielen Kronen drehen sich kleine Windmesser. Und es scheint sehr viele unterschiedliche Bäume zu geben an diesem Standort.
Und?
69.
Boah, nicht schlecht.
69. Susanne Böll und Philipp Schönfeld stehen an diesem Novembermorgen vor einer Blumenesche und messen den Stammumfang. 69 Zentimeter sind es. Der Baum sei ordentlich gewachsen, seit er vor 5 Jahren gepflanzt wurde, berichten die beiden Pflanzenökologen von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau LWG. Die Blumenesche ist dabei nur eines von vielen Versuchskaninchen im Forschungsprojekt Stadtgrün 21, dessen Pferden bei der LWG unweit von Würzburg zusammenlaufen. An der Straße im Würzburger Osten stehen auch Zirgelbäume, Silberlinden oder Hopfenbuchen. Was alle Bäume eint, sie sind echte Exoten in diesen Breitengraden. Die Blumenesche etwa kommt aus Südeuropa. Andere Arten stammen aus Asien oder Nordamerika.
Also es ist ein Klimawandelprojekt, weil man erkannt hat, dass die heimischen Straßenbaumarten, viele von denen mittlerweile große Probleme haben mit Trockenheit, mit diesen Hitzeperioden. Also die Gartenämter suchen händeringend nach Baumarten, die eben vor allen Dingen an schwierigen Standorten solche Sommer wie 2018 oder 2015 durchhalten. Das gleiche gilt für die Baumschulen, die wollen wissen, was sie aufpflanzen sollen.
Fast im Wochentakt erhält die LWG laut Böll solche Anfragen und berät dann Kommunen und Baumschulen, welche Bäume sich für welche Zwecke und Standorte eignen. Insgesamt 30 Baumarten haben die LWG-Experten seit 2010 an 3 unterschiedlichen Standorten gepflanzt. Neben dem trockenen Würzburg sind weitere Teststandorte Hof in Oberfranken mit kontinentalem Klima und kalten Wintern sowie Kempten im Allgäu als Region mit viel Niederschlag. Regelmäßig rücken die LWG-Teams aus, um Stammumfang, Höhe, Belaubung und Krankheitsbefall der Bäume zu messen. Gemeinsam mit der Uni Würzburg ging man zudem der wichtigen Frage nach, ob die bislang fremden Baumarten auch von Insekten, Spinnen und Bestäubern angenommen werden. Über einen Zeitraum von 6 Monaten wurden hierfür an 30 Bäumen, heimischen wie nicht heimischen, über 90.000 Tiere in Klebfallen gefangen und identifiziert.
Wir haben festgestellt, dass in der Artenvielfalt in den Gruppen sich die südosteuropäischen Arten nicht von den heimischen Arten unterscheiden, aber dass die Artenzusammensetzung teilweise anders ist. Und daraus kann man nur eins schließen: Man sollte unbedingt keine Monoalleen mehr pflanzen, sondern gemischte Alleen, und da dürfen die südosteuropäischen Arten durchaus dabei sein.
Die Bilanz nach 10 Jahren Datensammlung: Fast alle getesteten Bäume kommen potenziell in Frage als Stadt- und Straßenbäume der Zukunft. Wobei es auch hier auf den jeweiligen Standort ankomme, betont Philipp Schönfeld.
Zum Beispiel die Blumenesche, ja, oder die ungarische Eiche, die wächst halt hier sehr gut. Und die Parotzie und die Magnolie, die wächst in Hof gut. Also da kristallisieren sich schon Unterschiede raus. Wir machen das natürlich auch, um deutlich zu machen, wie gesagt, jede Baumart hat ihre eigenen Standardansprüche. Und diesen einen universalen Baum, den man so ohne groß nachzudenken überall hinpflanzen kann, den gibt es halt nicht und das sollte man auch nicht aus verschiedenen Gründen tun.
Auch welche neue Baumart konkret für eine schwächelnde heimische Art einspringen könnte, haben die Biologen untersucht. So eigne sich etwa der aus Südeuropa stammende Zirgelbaum gut als Ersatz für Platanen, bei uns bekannt und beliebt an großen Alleen. Der italienische Ahorn sei deutlich hitzeresistenter als der heimische Bergahorn. Und die Hopfen könnte die Hainbuche ablösen, die Blumenesche die gemeine Esche. Werden unsere Städte also in 20, 30 Jahren ein deutlich anderes Gesicht haben durch neue Baumarten? Nein, eher nicht, glaubt Philipp Schönfeld.
Also vielleicht so prägende oder auffällige Arten wie die Rosskastanie, die ja auch auf dem absteigenden Ast sind, die fehlen vielleicht. Aber sag mal, die Hainbuche von der Hopfenbuche zu unterscheiden vom Blatt, da tun sich selbst Spezialisten schwer. Wie gesagt, bei den Eschen, ob wir nun die Blumenesche haben oder die amerikanische, die Weißesche oder die heimische Esche, die haben alle gefiederte Blätter. Also da sind die Unterschiede nicht sehr groß.
Neues Stadtgrün wegen des Klimawandels, Christoph Kersting berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sie gehören auch hierzulande zu den gut verkauften Shootingstars der Haushaltstechnik, die Saugroboter. Das dürfte nicht sonderlich überraschen, denn sie übernehmen selbsttätig eine für den Menschen doch eher lästige Hausarbeit. Doch wie gut saugen die kleinen Helfer wirklich? Die Stiftung Warentest hat sie in die Spur geschickt und Dieter Nürnberger präsentiert im Verbrauchertipp das Ergebnis.
Als vor rund 20 Jahren die ersten Saugroboter der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, zeigte sich noch so manche technische Kinderkrankheit. Kollisionen mit anderen Gegenständen auf dem Boden oder auch das Abschalten vor einer Wand gehörten damals dazu. Solche Pannen hätten inzwischen Seltenheitswert, sagt Anne Klim von der Stiftung Warentest. Doch klar sei auch, dass man dem Roboter vor dem Einsatz schon den Weg freimachen müsse.
Tatsächlich ist es immer noch so, dass gerade die Ecken und Kanten ein großes Problem für Saugroboter darstellen. Also da hat unser Test von 12 Modellen wieder gezeigt, dass die da deutlich schlechter saugen als zum Beispiel in der freien Fläche. Aber insgesamt ist es schon so, dass die Navigation im Raum ganz gut funktioniert.
12 Saugroboter ohne Wischfunktion wurden getestet. Sie kosten zwischen 150 und immerhin 1.000 Euro. Sie schlucken den Schmutz mit Hilfe rotierender Bürstenwalzen und teils auch mit zusätzlichen Seitenbürsten. Die größte Herausforderung waren unterschiedliche Böden, die gemeistert werden mussten.
Es gibt einige Modelle, die auf Hartboden oder auf Teppichboden durchaus gute Ergebnisse erzielen. Aber gerade viele der preiswerteren Modelle kriegen das nicht vernünftig hin, eine gute Saugleistung abzuliefern.
Die meisten Modelle schnitten gut oder befriedigend ab. Allerdings sollten sich die Besitzer darauf einstellen, in bestimmten Ecken auch mal per Hand gründlicher nachzusaugen. Interessant, für eine Prüffläche von 20 Quadratmetern brauchten einige Modelle etwa 30 Minuten, andere hingegen runde 2 Stunden.
Weitere Kritikpunkte sind, dass viele der guten Geräte durchaus viel Saugkraft haben. Das bedeutet aber auch, dass sie wirklich laut sind und das ist gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice wirklich nervig. Ein anderer Punkt ist, dass die alle mit so einer Staubbox ausgestattet sind. Und da ist es dann in der Regel schon so, dass wenn man das ausleert, dass dann Staub rauswirbeln kann. Und das ist natürlich unhygienisch.
Erstmals untersuchte die Stiftung Warentest, ob die Hersteller auch Ersatzteile anbieten. Denn die Saugroboter sind meist regelmäßig im Einsatz und der Verschleiß recht hoch. Nur 8 der 12 Hersteller antworteten. Anne Klim.
Zum Beispiel die kleinen Bürstchen oder Filter, die lassen sich austauschen. Aber wenn man den Wechselintervallen der Anbieter folgt, die die empfehlen, kommen da ziemlich hohe Kosten zusammen bei einigen Modellen. Also teilweise sind das weit über 100 Euro.
Und zwar Folgekosten pro Jahr. Nur 3 Modelle erhielten eine gute Gesamtbewertung. Sie kamen mit dem Schmutz auf unterschiedlichen Böden am besten zurecht.
In unserem Test hat sich allgemein schon gezeigt, dass die teuren Modelle besser abschneiden. Der Testsieger von Bosch zum Beispiel, der kostet 800 Euro und war der einzige, der gut auf Hartboden und sogar sehr gut auf Teppich gesaugt hat. Neben unserem Testsieger können wir außerdem den guten iRobot für rund 500 Euro empfehlen und außerdem ein Gerät von Nito, das so 420 Euro kostet.
Fazit der Warentester: Saugroboter können eine praktische Sache sein, weil sie in der Regel zumindest eine Basisreinigung der Bodenflächen hinbekommen. Und je weniger Stufen, Schwellen oder schwer zugängliche Ecken in der Wohnung vorhanden, desto besser das Saugergebnis.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Der Streit innerhalb der AfD, aber eben auf offener Bühne, beschäftigt die Kolleginnen ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.